Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova mit den aktuellen Nachrichten. Die ersten Gesetze, auf deren Grundlage die Reform der öffentlichen Finanzen durchgeführt werden soll, liegen dem tschechischen Abgeordnetenhaus bereits vor. Es handelt sich dabei um die Reform von Einkommenssteuern, Bausparen und Rechnungswesen. Über diese sowie weitere Gesetzesvorlagen soll das Abgeordnetenhaus auf einer außerordentlichen Sitzung am 22. Juli in erster Lesung beraten. Die Tagung sollte noch heute der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Lubomír Zaorálek einberufen. Präsident Václav Klaus empfängt heute auf der Prager Burg vier Richter des Verfassungsgerichts, deren Mandat zu Ende geht. Das für 10 Jahre anberaumte Mandat wird am 15. Juli bei insgesamt 8 der 15 Richter des Verfassungsgerichts auslaufen. Václav Klaus hat bereits die Nachfolge der scheidenden Richter vorgeschlagen. Ihre Ernennung muss aber zunächst der Senat zustimmen. Unter den Kandidaten befindet sich auch der derzeitige Vizepremier und Justizminister Pavel Rychetský. Zu einem offiziellen Besuch der USA reist heute Nachmittag der tschechische Premier Wladimír Špidla aus London, wo er heute noch am Treffen linksorientierter Parteivorsitzender teilnimmt. In einem Diskussionsbeitrag verwies Spieler gestern auf die Notwendigkeit, dass die transatlantischen Beziehungen neu formuliert werden müssen. Als Voraussetzung für eine feste Bindung zwischen Europa und den USA betrachtet er die Entstehung einer gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Gastgeber des Treffens europäische Mitte-Links-Politiker ist der britische Premierminister Tony Blair. Nach 11 Tagen werden die auf der Prager Burg ausgestellten Krönungsinsignien erneut für mindestens 5 Jahre wieder unter Verschluss geraten. Im Beisein von Václav Klaus, Prager Erzbischof Miloslav Vlk, den Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern und anderen Persönlichkeiten werden die aus dem Jahre 1437 stammende Krone und weitere königliche Insignien in der Krönungskammer in der St. Veits Kathedrale auf der Prager Burg deponiert. Im Schnitt wurde die Ausstellung mit den Krönungsinsignien täglich von 4000 Menschen besucht, die vorher 4 bis 5 Stunden lange stehen mussten. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Begrüße Sie, meine Damen und Herren, zum ersten Tagesecho in dieser Woche. Und das sind einige unserer Themen. Außenminister Cyril Svoboda in Israel. Der Verwaltungsrat des tschechisch-deutschen Zukunftsfonds berät in Prag über Entschädigungszahlungen. Und das 38. Internationale Filmfestival in Karlovy Vary ist vorbei. Im Anschluss an das Tagesecho hören Sie dann eine neue Ausgabe von Heute am Mikrofon, diesmal mit dem neuen tschechischen Honorarkonsul in Hamburg. Der Beitritt neuer Länder zur Europäischen Union könne zu einem ausgewogeneren Standpunkt der EU zum Nahostkonflikt beitragen. Dies erklärte der israelische Außenminister Silvan Shalom anlässlich des Besuches seines tschechischen Amtskollegen Cyril Svoboda in Israel. Israelische Spitzenpolitiker, mit denen Svoboda zusammentraf, würdigten seine Entscheidung, mit Israelis und Palästinensern bei getrennten Besuchen zusammenzukommen. Martina Schneibergowa berichtet.
Während seines Besuches in Israel am Sonntag traf der tschechische Außenminister Cyril Svoboda mit dem israelischen Premier Ariel Sharon, mit dem Vizepremier und Wirtschaftsminister Ehud Olmert und mit seinem israelischen Amtskollegen Silvan Shalom zusammen. Shalom sagte nach den Gesprächen mit dem tschechischen Außenminister, er fühle sich durch Svobodas Haltung zum Nahostkonflikt ermuntert, da diese, so Shalom, ausgewogener sei als die Haltungen einiger anderer europäischer Spitzenpolitiker. Shalom brachte des Weiteren die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich sein tschechischer Amtskollege in der Europäischen Union für ein realitätsnäheres Verständnis für die Nahostregion einsetzen werde. Svoboda betonte in diesem Zusammenhang, Tschechien teile dieselben Werte wie Israel. Er fügte hinzu, der Terrorismus sei für alle demokratischen Länder inakzeptabel. Der Außenminister informierte darüber, er beabsichtige, die palästinensischen Gebiete im August dieses Jahres zu besuchen, um dort Gespräche auf höchster Ebene zu führen. Den von den israelischen Politikern erwähnten Unterschied zwischen der Haltung der EU-Länder und der künftigen EU-Mitgliedstaaten zum Nahostkonflikt bestätigte auch der tschechische Publizist Roman Joch.
Členské země Evropské unie mají tendenci vnímat Palestince.
Während die EU-Länder dazu neigen, die Palästinenser als einen kleinen David zu betrachten, der von einem israelischen Goliath manchmal auch brutal unterdrückt wird, vertreten die mittel- und osteuropäischen Länder eine andere Meinung. Die westeuropäischen Länder unterstützen die palästinensischen Autonomiegebiete finanziell. Leider kann man nicht ausschließen, dass ein Teil der finanziellen Mittel inzwischen auch in die Hände der Terroristenorganisationen geraten ist. Länder, die in der Vergangenheit Bestandteil des kommunistischen Ostblocks, also des sowjetischen Imperiums waren, das eher arabische Länder gefördert hat, bewerteten ihre früheren Haltungen um und sehen in Israel jetzt vor allem einen liberalen, demokratischen Staat. Zu der eher pro-israelischen Haltung trägt auch die Tatsache bei, dass viele Bewohner Israels eben aus den ost- und mitteleuropäischen Ländern stammen. Der jetzige Israel-Besuch des tschechischen Außenministers entspricht dieser Tendenz.
Eine wichtige Rolle in den tschechisch-israelischen Beziehungen spielt bis heute die militärische Hilfe, die die Tschechoslowakei einst dem soeben entstandenen israelischen Staat gewährte. Die Erinnerung an diese bedeutende Unterstützung kurz nach der Entstehung Israels ist Roman Joch zufolge insbesondere unter der israelischen Bevölkerung immer noch wach.
Wer von Ihnen, liebe Freunde, unser Programm am Freitag verfolgt hat, der weiß Bescheid. In Prag tagte der Verwaltungsrat des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds. Über die Ergebnisse des Treffens informierte in einem Telefonbericht bereits unser Kollege Gerald Schubert. Heute wollen wir noch einmal auf ein Thema des Tagungsprogramms zurückkommen, dem die tschechischen Medien besondere Aufmerksamkeit widmeten, der Entschädigung der ehemaligen tschechischen Zwangsarbeiter aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Jitka Mládková fasst zusammen.
Über erfreuliche Fakten berichtete der tschechische Außenminister Cyril Svoboda auf einer Pressekonferenz, die in seinem Amt am Freitag stattfand. Die im Juni 2001 begonnene Auszahlung der ersten Rate des Entschädigungsgeldes sei faktisch beendet. Die Deutsche Stiftung für Erinnerung, Verantwortung und Zukunft habe mit der Auszahlung der zweiten Rate begonnen, vorzugsweise an die etwa 7.700 vom nationalsozialistischen Regime am schwersten betroffenen Personen. In diesem Zusammenhang sagte Svoboda, es ist ein Erfolg der Tschechischen Republik, einschließlich ihrer diplomatischen Aktivitäten. Vor allem möchte ich die Arbeit des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds hervorheben. Alle Länder, die die Auszahlung des Entschädigungsgeldes betrifft, haben damit am gleichen Tag begonnen und die Tschechische Republik ist auch die erste, wo die Auszahlung der ersten Rate zu Ende geht und schließlich auch die erste, die mit der Auszahlung der zweiten Rate beginnt. Und damit neige sich eigentlich der gesamte Prozess der Entschädigung seinem Ende zu, sagte der Minister. Als einen Erfolg bezeichnete er auch die Tatsache, dass nicht nur die ehemaligen Zwangsarbeiter, die in Deutschland eingesetzt wurden, entschädigt werden, sondern auch diejenigen, die im damaligen Protektorat Böhmen und Mähren Zwangsarbeit leisteten. Lobworte für die Leistung der Mitarbeiter des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds fand auch Helmut Billstein.
Ich möchte von meiner Seite eigentlich sagen, dass wir eigentlich als Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds ein wenig stolz darauf sind, dass gerade hier in Tschechien der Beginn ist der Auszahlung der zweiten Rate. Und alles das kann nicht passieren, weil es ein Naturgesetz ist, sondern das hängt auch ab von tatkräftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserer Geschäftsstelle, die dieses betreiben. Ich sage einmal, die mit einem ungeheuren Engagement und Herzblut sich der Sache angenommen haben.
Informationen über die Auszahlung der Entschädigungsgelder trug auf der Pressekonferenz in Prag auch der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, Michael Janssen, vor.
Sie wissen, dass die Auszahlung der zweiten Rate jetzt vor ein, zwei Wochen begonnen hat. Wir haben Wert darauf gelegt, zusammen mit unseren tschechischen Kollegen, dass die Auszahlungen beginnen, wiederum mit den schwerst betroffenen Überlebenden, nämlich mit der Kategorie A. Sie erinnern sich, dass es hierbei in erster Linie um frühere KZ-Häftlinge geht. Und diese Personengruppe soll jetzt möglichst rasch die Gelder erhalten. Die ersten Auszahlungen sind eben bestimmt für diese Gruppe, für eine Gruppe von etwa 7.700 Personen. Zum Teil sind die Gelder dort auch schon angekommen. Die nächsten Überweisungen erfolgen dann sukzessive in den nächsten Monaten, sodass wir in der Bundesstiftung in Berlin alles dazu tun, dass wir möglichst rasch in den nächsten Monaten die Auszahlungen zu einem guten Ende bringen. Und wir gehen davon aus, dass wir die Zahlungen dann weitgehend abgeschlossen haben werden im Frühling des nächsten Jahres.
Das alljährliche Filmfestival in Carlo Vivari, Karlsbad, ist vorbei. Einen Rückblick bringt im folgenden Beitrag Marketa Maurova.
Die größte Freude brachte das 38. internationale Filmfestival wohl den italienischen Filmemachern, die mehrere Trophäen aus Karlsbad nach Hause brachten. Den Kristallglobus für den besten Film im Hauptwettbewerb, aber auch den Preis für die beste Regie, erhielt der in Italien lebende türkische Regisseur des Films La Finestra di Fronte, das Fenster gegenüber, Ferzan Öztepek. Die Hauptdarstellerin Giovanna Mezzogiorno wurde für die beste weibliche Rolle ausgezeichnet. Von Anfang an wurde der Streifen in den Medien als Favorit präsentiert, und so war der Regisseur über die Preisverleihung nicht ganz überrascht.
Nein, ich bin und war nicht nervös. Es freut mich natürlich ungeheuer, dass mein Film einen Preis erhielt, aber vor allem freut mich sehr, dass ich da bin. Ich fühle mich hier sehr wohl.
Über die Atmosphäre in Karlsbad sprach ich auch mit dem deutschen Regisseur Rudolf Thome, der zum ersten Mal bereits vor 15 Jahren am Festival teilnahm.
Meine Erinnerung ist nicht mehr sehr groß, aber das, was ich heute sehe, wenn ich Carlo Vivari erlebe, an das kann ich mich nicht erinnern, dass es das damals gegeben hat. Ja? Es sieht sehr anders aus.
Um den Hauptpreis hatten sich in der Kurstadt insgesamt 16 Filme beworben. Tschechien war mit Pupendo von Jan Hřebek vertreten. Diesmal erntete er keinen Preis, doch mit seinen früheren Filmen gelang es ihm, sich auf internationale Filmbühne erfolgreich durchzusetzen. Wo sieht er die Ursache dafür?
Ich
glaube, das hat mit einer gewissen Menschlichkeit zu tun. Wir ließen uns in den Filmen durch reale menschliche Schicksale und Geschichten inspirieren und bemühen uns, die Figuren möglichst wahrheitsgetreu zu erfassen. Und dies ist trotz aller Unterschiede universal. Wenn es gelingt, eine Filmfigur, einen Filmcharakter gut zu machen, ist das attraktiv. Der Beste unter uns ist in dieser Hinsicht der aus Tschechien stammende Regisseur Miloš Forman, der spezifisch tschechische Filme machte, die Zuschauer in der ganzen Welt verstanden. Und dasselbe gilt auch für Jiří Menzel.
Jiří Menzel wurde gleich zu Beginn des Filmfestivals für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Außer ihm erhielten der britische Filmemacher Stephen Frears sowie der US-amerikanische Schauspieler Morgan Freeman in Carlo Vivari Kristallgloben für ihren künstlerischen Beitrag zur Weltfilmkunst.
»3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und im Anschluss noch 42,2 Kilometer laufen. Wer den Triathlon schafft, gehört zu den Königen des Sports. Erfunden haben den Triathlon einige US-Soldaten in den 70er Jahren, die herausfinden wollten, welche Ausdauersportart denn die härteste sei. Da kamen sie auf die Dreierkombination aus Schwimmen, Radfahren und Laufen, die mittlerweile weltweit Athleten in ihren Bann zieht.« Dass auch viele Tschechen Triathlon begeistert sind, darüber weiß Philipp Kaute zu berichten.
Wer sich für Triathlon interessiert, für den ist der Ironman auf Hawaii der Höhepunkt des Jahres. Doch der größte Triathlon-Wettbewerb der Welt bekommt Konkurrenz. Denn in Frankfurt am Main ging am Wochenende der sogenannte Ironman Germany über die Bühne. 39 Nationen waren beim Frankfurter Triathlon vertreten. Alles in allem waren über 1700 Teilnehmer dabei. Die meisten von ihnen waren Deutsche, aber auch die Tschechische Republik war durch zwei Ausdauersportler beim Ironman Germany vertreten. Pavel Cichrovský, er ist 36 Jahre alt und kommt aus Podličany, ging bei den Herren an den Start. Seine Startnummer, die 1236, verrät, wie zahlreich die Konkurrenz war, gegen die er antrat. Aber nicht nur Herren, sondern auch Frauen nehmen die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen auf sich. So auch die Tschechin Jana Simelová. Die 28-Jährige war aus der Stadt Borovany angereist. Wer sich wundert, dass beim zweitgrößten Triathlon-Wettkampf der Welt in Frankfurt nur zwei Tschechen am Start waren, dem sei gesagt, dass viele tschechische Sportler gleich zu Hause blieben. Denn am selben Wochenende fand im Mělník ein Triathlon statt, der sogenannte tschechische Pohár Open. Dort waren die Anforderungen an die Athleten nicht ganz so hoch wie in Frankfurt, denn in Mělník stand nicht die klassische Strecke auf dem Programm, sondern eine Art Mini-Triathlon. 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen. Für die Teilnehmer gab es Geldpreise im Gesamtwert von 18.000 Kronen. Triathlon-Wettbewerbe werden mittlerweile in überall überall auf der Welt ausgetragen. Oft aber, wie am Wochenende im tschechischen Mělník, mit einer etwas abgeänderten Streckenlänge. So bleibt hinzuzufügen, dass vor einem Monat in Karlovy Vary, Karlsbad, die Europameisterschaften der Triathleten stattfand. Auch dort war nicht das klassische Programm zu absolvieren. Europameister wurde ein Spanier, aber der Tscheche Filip Ospalý holte sich damals den Vizetitel und sein Landsmann Martin Krnjavec hatte in Karlsbad Platz 3 belegt. Philipp Kaute für Radio Prag.
Und zum Abschluss des heutigen Tagesechos, meine Damen und Herren, noch ein kleiner musikalischer Beitrag. Am Wochenende fand in der mährischen Stadt Ostrava-Ostrau der zweite Jahrgang des Festivals Colors of Ostrava, Farben von Ostrau, statt. An die 15.000 Besucher verzeichnete das Festival nach Schätzungen der Veranstalter. Hauptstar der zweitägigen Veranstaltung war der serbische Komponist und Gitarrist Goran Bregovic, der unter anderem Filmmusik für den Regisseur Emir Kusturica schrieb. Wir spielen Ihnen abschließend Auszüge der tschechischen Band Krištof, die am Wochenende ebenfalls in Ostrau vertreten war.
Ráno, lidé se scházejí, kostelník odzvonil a čas mě dohonil, strazil mě k zemi, o co přijde mi se ptal, až mě se zvědavě už ví to, jsem prozrazen, je mi to líto, prchám z města ven, lidé smáli se, pokud dáli se to tak říct, a věř mi, že dá.
Und damit, meine Damen und Herren, sind wir am Ende unseres heutigen Tagesechos angekommen. Programm von Radio Prag geht es jetzt weiter mit einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Heute am Mikrofon. Diese kommt heute ausnahmsweise aus Hamburg, wo die Tschechische Republik nach einer einjährigen Pause wieder eine neue Vertretung hat. Und zwar in der Person von Honorarkonsular Peter Bué. Im Rathaus der Hansestadt überreichte Bürgermeister von Beust dem 73-Jährigen die offizielle Ernennung. Seit Anfang Juli weht in Alsternähe wieder die tschechische Flagge. Dabei ist auf den ersten Blick gar nicht so eindeutig, dass Bué eine Verbindung zu Tschechien hat. Er ist nämlich in den Vereinigten Staaten geboren und seine familiären Wurzeln reichen bis zu den französischen Hugenotten. Trotzdem hat Bué eine besondere Vorliebe für Mittel- und Osteuropa. Über diese und über seine Beziehungen zu Tschechien sprach er mit unserer freien Mitarbeiterin Barbora Procházková.
Heute am Mikrofon.
Meine Mutter ist ja in Teheran geboren und in Voronezh zum Teil aufgewachsen. Wie die Balten eben vielfach in Russland auch tätig waren. Mein Großvater war Kaufmann. So habe ich praktisch die Luft des Ostens mit der Muttermilch auch eingesogen, obwohl ich mich voll als Hamburger fühle. Aber es war doch eine große Bereicherung und die Familie sprach eben auch Russisch. Und also man hatte schon immer eine... damit ein besonderes Feeling für den Osten Europas.
Gerade in der norddeutschen Hansestadt lassen sich die östlichen und westlichen Einflüsse, Boys Meinung nach, miteinander gut verbinden. Vom Vater hat er die hamburgische Handelsader geerbt und östliche Lebensart vermittelt er mit seiner Mutter. Die Speckpiroschkis, die sie ihm immer zu Weihnachten gekocht hat, vermisst er schon hin und wieder noch. Sein allererster Besuch in Polen und auch in der Tschechoslowakei hatte aber traurige Hintergründe.
Also unser Gymnasium in Berlin wurde wegen der Angriffe, wurden die Berliner Schulen ausgelagert und so auch die meine Schule und ich landete dann in Napajedla. Da lebten wir in dem herrlichen Schloss von Schuhfabrikanten Batja und habe da, später waren wir dann in den Beskiden. Das war sehr beeindruckt schon damals von der herrlichen Landschaft und man als Schüler so mit 13 hatte man natürlich über politische Dinge nicht so weiter furchtbar nachgedacht, aber es war für mich sehr eindrucksvoll und als ich dann nach dem Kriege in meinen geschäftlichen Reisen da mal wieder vorbeikamen. Da hieß es dann, Slin war ich auch mal und kann mich dann noch an diese herrlichen Mehlspeisen erinnern. Slin hieß dann ja nicht, hieß dann Gott Waldorf, nicht? Und das hatte dann alles einen anderen Anstrich.
Nach einer kaufmännischen Ausbildung gründete der Hamburger 1955 die spätere Familienfirma Bethe Boe Office Line KG. Das Unternehmen befasste sich zunächst mit dem Export und Import nach Übersee. Es hat nicht lange gedauert und er machte Geschäfte in ganz Europa, auch hinter dem eisernen Vorhang. Seit 1966 betrieb er einen intensiven Handel auch mit der Tschechoslowakei. Schreibwaren und Ingenieurausrüstung wurden hin und her geschickt. Der Kaufmann hat sich aber in der Tschechoslowakei nicht nur dem Handel gewidmet. Er ließ sich von der tschechoslowakischen angewandten Kunst beeindrucken und gemeinsam mit seinem mittlerweile verstorbenen Bruder Werner hat er den Künstlern geholfen, ihre Meisterwerke in der Bundesrepublik zu zeigen. Damals haben sie offiziell die Agentur Artzentrum Prag vertreten. In manchen Hamburger Häusern findet man heute noch die Arbeiten von tschechischen und slowakischen Künstlern aus der Zeit. Bethe Boe ist selber ein großer Kunstliebhaber. Als Mitglied des Ostausschusses der Handelskammer Hamburg ist Boe als Wirtschaftsexperte für Mittel- und Osteuropa längst bekannt. Mit der Tschechoslowakei und später mit der Tschechischen Republik verbindet ihn aber mehr als nur Geschäftskontakte.
Besonders 1968 war ich eben mittendrin auf dem Wenzelplatz als bei Aeroflot die Scheiben einfielen und habe ich also sehr hautnah 68 miterlebt und wir hatten gerade eine Ausstellung, da hat auch der Dubček, den habe ich da auch persönlich kennengelernt, also einmal die Hand gedrückt.
Heute kommt er dank der modernen Kommunikationsmittel nicht mehr so oft an die Moldau. Wenn er jedoch den Weg in die tschechische Hauptstadt findet, genießt er ungestört die Schönheit Prags.
Ich bin nun erwähnte ein großer Freund des überhaupt im Denkmalpflege und des Barocks und Liebe, dann halte mich dann sehr gern auf der Kleinseite auf. Da gibt es dann zum Schwan und also sehr schöne Weinlokale, die man dann sehr gern wieder mal besucht. Aber auch im Rahlt, dass die Stadt, nicht, als ich 66 da war, war das ja eine wunderschön, aber es lag doch überall immer ein großer Schleier drüber.
Nicht nur in der tschechischen Hauptstadt, aber auch in Warschau, Pressburg und Budapest eröffnete Boe nach der Wende eigene Firmenfilialen. Aber Prag besuchte er am liebsten, weil er dort auch familiäre Verbindungen hat. Und was darf nie in seinem Reisegepäck fehlen?
Also auf jeden Fall Becherovka und natürlich auch, wir haben eben, wie ich sagte, sehr frühzeitig auch schon mit Glaskünstlern und Keramikern Kontakt gehabt. Und so ersteht man auch manches Stück von da wieder. Und natürlich Bücher.
Seit den 60er Jahren hat Boe in Prag Freunde und Bekannte. Früher konnte er sie kaum sehen, weil er sie nicht in eine Gefahr bringen wollte. Auch ein Besuch zu Hause war ausgeschlossen. Heute sind die Zeiten zum Glück besser. Der Rechtsritter des Johanniterordens schätzt die tschechische Kunst und die Leute.
Sie haben es natürlich auch gelernt, abgesehen von der KUK-Zeit an und dann eben hat es sich sehr in der kommunistischen Ära, wie man durch die Blume sprechen kann. Und ohne dass man sagt, der Gesprächspartner genau die Meinung weiß.
Am 13. Mai empfing der Hamburger Bürgermeister den Honorarkonsul zum Antrittsbesuch im Hamburger Rathaus. Der neue Honorarkonsul hat jetzt schon viele Pläne, die er in seinem Amt verwirklichen möchte. Die Möglichkeiten sind unbeschränkt. Als Kunstliebhaber möchte er sich besonders für die tschechischen Künstler einsetzen.
Kommerz ist natürlich als für uns als Handelsstadt und der großen Bedeutung, die die Tschechische Republik für Hamburg hat, ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann aber, ich erwähnte schon die kulturelle Seite, ich bin da auch schon im Vorfeld oder heute schon von der künstlerischen Seite auch schon mehrfach angesprochen. Und ich kann nun Hamburg nicht zu einer Kunststadt machen, aber zumindest ist es auf meiner, sehe ich das als meine, auch auf meine Aufgabe an, hier was mehr für die Künstler aus der Tschechischen Republik zu tun.
Die Metropolen Hamburg und Prag sind seit über 10 Jahren Partnerstädte mit der lebenden Verbindung, dem Fluss Elbe. Für den Kaufmann einerseits ist der Hafen und die intensiven kommerziellen Kontakte zwischen den beiden Städten unersetzbar. In der Architektur ist aber Prag der Hansestadt etwas voraus, sagt der Konsul. Wenn jemand Gotik oder Barock sehen möchte, schickt er ihn sofort in die Goldene Stadt. In Hamburg sei von diesen Kunstschätzen nur sehr wenig zu sehen. Peter Boe ist aber nicht nur Kaufmann und Kunstliebhaber. Der 73-Jährige interessiert sich besonders für Geschichte Hamburgs und Frankreichs und spielt gerne Golf. Sein Engagement teilt er auf die Tschechische Gesellschaft Hamburg, auf die Hugenottengesellschaft und den Johanniterorden auf. Es gibt ja einmal viel zu tun. Jeden Tag beginnt aber Boe mit 3/4 Stunde Dauerlauf. Nur so kann er sich fit halten. Bei seinen Tätigkeiten bleibt ihm aber nicht viel Freizeit übrig.
Ferien ist in meinen Augen eine Erfindung der Gewerkschaften. Und ich bin also, meine Frau hat natürlich oft manchmal darunter gelitten, wenn wir Reisen machen, waren das Geschäftsreisen. Oder auch Burgenvereinigung, wo ich auch mal sehr aktiv war, also oder Hugenottenreisen, die waren dann meistens aber nicht, war immer mit vielen Leuten zusammen.
Bei seiner Beschäftigung findet er gerne Zeit für die Vertretung der Tschechischen Republik. Anfang Juli hat das Honorarkonsulat in der Feldbrunnenstraße in Hamburg eröffnet und die Tradition verpflichtet. Bis zum Jahr 1939 gab es ein paar Häuser weiter ein Konsulat der Tschechoslowakei.
Soweit also unser Porträt von Peter Boe, dem neuen tschechischen Honorarkonsul in Hamburg. Und von dort, meine Damen und Herren, machen wir nun einen großen Sprung zurück in unser Prager Studio, aus dem sich für heute Silja Schultheis verabschiedet. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30